Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcast. Es ist kurz vor Juli, das bedeutet, die Tour de France steht an und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über die Strecke, über die Fahrer und was noch alles passiert ist. Aber erstmal seit langem machen wir wieder dezentral. Lennart, wieso bist du nicht in Köln? Wo bist du?
Ich bin dahin gefahren, also in den Alpen hier, wo ich mir oft denke, warum wohne ich nicht hier? Weil es ist echt schön. Ich bin auf einem Arbeitsevent hier beim Zugspitz Ultra Trail. Das ist, glaube ich, das größte deutsche Trailrunning-Event. Und wir sind hier mit Ministry, weil wir offizieller Nutrition Partner des Events sind. Die sind 3.000 oder 4.000 Leute, die jetzt hier so einen Berg hochrennen. Und Geil. Ich schaue mir die Szene jetzt mal an hier. Ich sitze übrigens hier mit einem richtig krassen Blick, ich glaube, auf die Zugspitze. Also würde ich jetzt mal schätzen, wenn das Rennen so heißt. aber es ist ein guter Ausblick. Es ist irgendwie ein bisschen besser, als normalerweise in Köln-Deutz aus dem Fenster zu gucken.
Okay, es ist völlig akzeptiert. Also die Punkte liegen bei dir, verstehe ich auf jeden Fall. Obwohl wir haben ja auch Hoffnungstal und Sandhoch haben wir ja auch. Also das wollen wir nicht kleinreden.
Aber nicht kleiner machen, als es ist, ja, genau.
Genau. Aber ganz kurz dazu, wo wir direkt schon Insider-Wissen haben. Laufen, Nutrition, also reden wir da auch von 100 Gramm Carbs die Stunde, jetzt mal ernsthaft? Oder ist es einfach so ein Gel nehmen? Was kann man da überhaupt machen?
Gute Frage, Lukas. Aber es ist tatsächlich so, dass man im Laufen weniger zu sich nimmt, ja. Nicht weil man weniger brauchen würde, sondern weil man einfach weniger absorbieren kann dadurch, dass es halt viel Erschütterung gibt. Und diese Trailläufe finden halt auch in der Höhe statt. Das vermindert so ein bisschen die Aufnahme, gleichzeitig macht es das eigentlich noch viel wichtiger. Und ist aber total interessant. Ich bin hier auch gerade mal selbst gelaufen. Ich stand heute Morgen auf dem Berg und an der Verpflegungsstelle und habe die Gels ausgeteilt und dachte mir so, keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Die sind da schon relativ dynamisch hochgelaufen, also zumindest die ersten, dann hinten raus, also die dann nicht mehr so ganz. Aber ich bin hier flach rausgelaufen für 500, 600 Meter und dann in so einen Trail rein und ich bin so krass gestorben. Ich stand wie so ein Eimer und dann gehst du und du gehst aber am Limit und dann habe ich sofort noch mehr Empathie für die Leute gehabt, die sich da heute Morgen hochgequält haben. Es ist die Golden Trail National Series. Das ist eine Eventserie, die von Salomon ausgetragen wird und ich glaube, die Wettkämpfe, also die Hauptwettkämpfe haben immer so 22 bis 30 Kilometer. Und dann gibt's noch die Ultras. Die Ultras laufen irgendwie 110 Kilometer hier. Das ist total sick, muss ich sagen. Und
haben wir Sebastian Breuer letzte Woche zu früh gejubelt. muss aber Ultra-Trail machen.
Ja, vor allem, du kennst das ja, oder man kennt das, wenn man berghoch läuft bei einer Wanderung, dann kommst du oben an, noch ist alles fresh und dann fängst du an runterzulaufen. Und dann stelle ich mir halt vor, wenn du dann danach x Kilometern bergab rennst, so ein Trail und die Muskeln, die einfach versagen. Da gibt es auch Videos, wie die Leute sich so krank auf die Fresse legen. Also da habe ich echt, habe ich richtig Schiss vor, sowas zu machen. Und ich glaube, das tut auch ähnlich weh wie beim Radfahren, obwohl man tatsächlich viel langsamer ist, wenn man sich da ablegt. Also auch mal ein ganz neuer Einblick hier.
Deswegen wollte ich auch jetzt nicht, wirklich jetzt nicht einfach die Ministry-Flanke rüber zimmern, sondern halt, weil es mich interessiert hatte, weil ich weiß, dass halt beim Laufen die Aufnahmerate sowieso etwas gehemmter ist durch die Erschütterung, dann halt nochmal die Höhe dazu. Also das stelle ich mir wirklich nicht so einfach vor. Plus, du hast natürlich auch zwei 075 Flaschen an deinem Gürtel. Also so ganz einfach ist es ja nicht. Du hast vielleicht einen Trinkrucksack oder so.
Ja, so hast du Softflasks. Die sind immer in so deiner Laufweste sind die mit drin. Und ist auch geil. Die hatten zwei natürlich auch Power Carb in so riesigen Bottichen. Ja. Und die haben die dann manchmal nicht aus dieser Weste rausgenommen, sondern haben sich so unter diesen Bottich gekniet und diese kleine Öffnung füllen und haben diesen riesigen Bottich dann aufgedreht, diesen Verschluss. Und auf einmal haben die sich dann völlig so auf 1900 Meter einmal komplette Power Carb Dusche gegeben. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so geil auf dem Weg runter. Aber das Krasse ist, eine Sache noch dazu, dann hören wir auch auf mit dem Nutrition-Gelaber. Aber hier ist es noch so krass verbreitet, dass Gels gleich Magenprobleme. Also wir haben extrem viele Gels am Ende ausgeteilt, aber viele kamen so auf die Frage, willst du ein Gel? Ich habe ein bisschen Angst vor Magenproblemen. Und das ist halt echt noch so krass drin. Und ich glaube, im Laufen passiert das natürlich auch noch viel krasser und viel schneller als im Radsport. Ja, aber das ist halt echt ein super relevantes Thema.
Ja, absolut. War ja aber auch da die Tatsache, Erschütterung, klar, aber ich glaube auch viel Dehydrierung einfach in Kombination mit der Sportart. Nehmen wir mal Marathon, so die meisten Leute laufen jetzt nicht 2 Stunden, das heißt so ein bisschen mehr, das heißt, sie brauchen auf jeden Fall eigentlich eine Kohlenhydrataufnahme, verpflegen sich aber nur an diesen Zwischenstellen mit vielleicht einem halben Becher Wasser, der Rest geht ins Gesicht. So, und dann hast du halt natürlich irgendwie am Ende 400 Milliliter Wasser hinzugefügt, hast 2 Gels, 3 Gels draufgeschmissen im besten Fall, weil du vielleicht denkst, so, ey, ich muss das ja zuführen. Und dann glaube ich auch, dass du dann Magenprobleme bekommst. Also auf jeden Fall.
Also ich glaube, viele von uns kennen das mit dem Thema, man läuft mal mit einer Packung mit Taschentücher los, wenn man so die ersten Mal laufen geht. Das habe ich schon sehr häufig gehört. Und ich glaube, das ist halt beim Laufen halt ein Riesenthema.
Ja, absolut. Also eigentlich ist, wie du schon sagst, eine Notwendigkeit da. Und gleichzeitig macht das, ist eigentlich die Anforderung, Risiko, das umzusetzen. Ja, Risiko und Anforderung ist eigentlich noch viel, viel höher. Du musst dich viel mehr damit beschäftigen, obwohl der Bedarf eigentlich da ist. Aber das Risiko ist immer da, immer präsent.
Das ist eigentlich ganz geil. Ja, das war so der Laufexkurs. Jetzt hören wir auch mal wieder damit auf, damit hier niemand wegrennt. Ha. Weil fast ja schon... Das war nicht extra, wirklich. Und ich möchte noch ein Thema hier reinbringen aus dem tiefsten Herzen, aus dem Crit-Sport, Tulsa Tough, letztes Wochenende, die Kemptner Jungs sind wieder drüben und haben tatsächlich eine Etappe abgeschlossen bei Tulsa Tough, Mojo, Moritz Augenstein oder Augustin Moritz, wie ihn der amerikanische Kommentator genannt hat, hat tatsächlich die zweite Etappe gewonnen, Tulsa Tough, ich glaube es ist die Art District Etappe. Krasse Leistung, ich habe es natürlich schon erstalkt auf Strava, aber jetzt habe ich leider nicht die komplett korrekte Zahl im Kopf, deswegen werde ich sie nicht nennen, aber ich glaube, es war eine Stunde Breakaway, irgendwas rund um die 3,80 Average. Gut, Mojo ist jetzt auch nicht Nairo Quintana vom Gewicht, aber ja, trotzdem eine krasse Leistung und das da so als Solist gewonnen mit 13 Sekunden Vorsprung, war 50 Minuten vorm Feld, war ein bisschen ein weirdes Rennen, fand ich. Vor allem der Dude, der am Ende Dritter wird. Also beschreibt es mal ganz kurz. Ihr könnt das auch bei YouTube schauen. Gebt das mal ein. Ich habe mir das auf der Rolle reingezogen, als ich jetzt im Juni 2 Tage hintereinander Rolle gefahren bin. Shoutout dabei ans Wetter jetzt mal kurz. Danke. habe mir das reingezogen. Da ist Gespringe aus dem Feld. Es löst sich irgendwie so eine 20-Mann-Gruppe. Aus der 20-Mann-Gruppe attackieren 2 durch. Mojo springt hin. Die restlichen werden eingeholt und dann fahren die kurz zu dritt oder Mojo springt hin, fährt an den beiden vorbei, der gerade in der Führung ist, denkt sich so, boah, ist der vorbeigeschossen, nee, scheiß mal drauf. Dann der am Hinterrad springt hin, da sind die beiden allein und der Typ fällt ins Feld zurück. Ich müsste jetzt mal, es ist nicht Ian Garrison, sondern Michael Garrison gewesen. Michael Garrison, der letztes Jahr noch bei Axion gefahren ist, jetzt so ein bisschen als Privateer, glaube ich, unterwegs ist und dann kriegen die 2 Jungs halt relativ schnell, es ist ein Legion-Fahrer, ich glaube Alec Cohen mit Moritz Augenstein fahren zu zweit, schön ihr Tempo, hinten wird sich ein bisschen angeschaut, weil ich glaube, sie auch Mojo jetzt nicht richtig einschätzen konnten und haben die 45 Sekunden, dann fahren die Miami Blazers hinterher, kommen relativ nah ran, so auf 10 Sekunden und dann springt der gleiche Typ, der Michael Garrison, springt wieder hin zu den beiden, fährt dann wieder mit durch bei denen, bringt die Gruppe halt nochmal richtig ins Laufen und die kommen wieder weg und es ist klar, die 3 fahren um Sieg und der Legion-Fahrer hat schon irgendwie 5 Runden keine Führung mehr gemacht und dann nickt sich der Garrison halt so, ja alles klar, ich gehe all in, ich lass einfach mal am Hinterrad von Mojo auf die Zielgerade reißen und zwing den Typen von Legion, den Alec Cohen, vorbeizufahren. Der fährt aber nicht vorbei. Da gucken die sich an und irgendwie waren sie dann beide zu stur oder haben halt krass gepokert. Und ja, Mojo hat sich nicht zweimal bitten lassen, hat gesagt, alles klar, dann fahre ich jetzt mal hier so 1,5 Minuten 55 und dann war das Ding, das Ding seins. Also, ich sag mal so, das war, ist was? Taktisch günstig für ihn gelaufen, aber ich zum Beispiel hätte nicht einfach 1,5 Minuten 55 fahren können. War saure starke Leistung, hat mich mega gefreut, dass das Ding solo gewonnen hat. Und ich glaube, die deutsche Crit-Szene hat da weiterhin ein sehr hohes Standing in den USA.
Ja, sehr cool. Mojo, Ende April auch bei uns zur Diagnostik gewesen. Ich kann halt vorwegnehmen, ohne zu viel Daten zu verraten. Wir hatten sogar Moxie beim Laufen lassen und das war auch wirklich erstaunlich. Der fuhr im Stufentest auch bis über 400 Watt und hat dann, sag mal, Sauerstoff war immer noch vorhanden. Also der kann halt wirklich dieses Dauergas von hohen 300, wie du auch sagst, das ist eine 380 Average vielleicht in der letzten Stunde, das traue ich dem absolut zu, wenn ich mir die Daten hier anschaue. Das ist zwar ein bisschen was her, aber ich glaube, bleibt ein bisschen nochmal aufgebaut. Er sagte, wäre auf jeden Fall noch Potenzial für mehr Leistungsfähigkeit, ja. Aber was er da schon gezeigt hat, ist echt schon stark. Also ich kann nachvollziehen, dass man in Deutschland denen auch nicht begegnen möchte.
Ja, zumindest auf dem Rad möchte man nicht begegnen, so neben dem
Rad.
Ja
klar, netter Kerl.
Liebe Grüße. Den willst du nicht im Dunkeln begegnen.
Im Wald, mit seinen 380 Watt Schwelle.
Ja. Wir haben gar nicht gesagt am Anfang der, doch du hast gesagt am Anfang der Saison, die Tour de France, Anfang der Folge, die Tour de France ist Thema der heutigen Folge. Man muss aber aufpassen, dieses Jahr beginnt sie relativ früh. Ja. Und zwar nicht erst im Juli. Manchmal beginnt sie im Juni in manchen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es in den letzten Jahren häufiger der Fall war. Aber sie beginnt tatsächlich schon in, ich glaube, 2 Wochen, am 29.06. In Italien. Und wer wird da vor Ort sein,
absolut,
Lukas?
Absolut, richtig. Schauen wir mal, ob der mit der Kamera da irgendwie rumspringt. Genau, also ich bin vor Ort, exklusiver Außenreporter von Science, vor Ort in Florenz beim Tourstart und schauen wir mal die ersten Etappen an, die ersten 2 Etappen und gucken wir mal, ob wir vielleicht ein paar Erkenntnisse gewinnen können, ob, das ist die große Frage, ich auch eine Chance hätte, bei der Tour de France dabei zu sein, mitzufahren. Das will ich halt ausprobieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und mal ganz ehrlich, ich habe mir schon, ich habe es ja erzählt, ich habe mir eine Unterkunft gesucht am ersten Anstieg. Können wir gleich mal besprechen, was da passiert. Das heißt, ich hoffe mir schon, dass die Jungs um Tadej und Jonas und so ihre Vorbelastung an meiner Haustür machen.
Und dich dann sozusagen entdecken, weißt du, so als du hängst dich dran, ja, und dann fährst mal so vorbei und dann hoffst genau. Du einfach, dass du nochmal den Sprung schaffst.
Richtig. Wie jeder Hobbyfahrer auf YouTube. So, ne, fährst mit Tadej mit und wenn er seinen Sohn Tourtraining, guck mal, ich kann das auch machen. Ich habe zwar 192er Puls dabei, aber hey, ich kann mitfahren. Das ist Talent hier. Ich winke.
Genau.
Das ist die Intention.
Ich habe jetzt noch was mir spontan einfällt. Ich weiß gar nicht, wie viele das überhaupt mitbekommen haben. Wir haben einen kleinen Test gemacht, jetzt schon vor ein paar Tagen, auch mit Hinblick auf die Tour de France. Und zwar können wir das mal allen Hörern und Hörerinnen des Podcasts hier nahelegen. Wir haben einen Livestream gemacht, wo wir die Tour de Suisse kommentiert haben, die letzte Stunde von der, ich glaube, es war die 4. Etappe, zusammen mit Richie und Tobi von RTF. Und wir haben uns gedacht, das haben wir uns ein bisschen abgeguckt aus dem Fußball, müssen wir zugeben, es gibt dort so Streams, die einen alternativen Kommentar anbieten. Und im Prinzip funktioniert das so, dass ihr diesen YouTube-Livestream schaut, euch dann ganz normal euren Discovery-Player anmacht, Ton aus oder Ambient-Sound oder ihr lasst auch noch den deutschen anderen Kommentar laufen, wenn ihr wollt. Und macht euch gleichzeitig den YouTube-Stream an, synchronisiert es einfach, müsst einfach gucken, wir blenden immer ein, wie viele Kilometer, an welcher Stelle wir gerade sind. Und dann brabbeln wir 4, so ein bisschen lockerer Talk und gleichzeitiges Kommentieren der Etappe. Für jeden und jede, der schon mal schauen möchte, wie das Prinzip überhaupt funktioniert, geht mal auf unseren YouTube-Kanal science.cc und dann unter Livestreams, da findet ihr diese Aufnahme, synchronisiert das einfach mit der 4. Etappe der Tour de Suisse, schaut euch mal zusammen an und gebt uns gerne Feedback. Wir wollen das bei 5 Etappen der Tour de France machen und euch so einen alternativen Kommentar anbieten und sind natürlich gespannt, ob dieser erste Test gut ankommt, also knallt da mal was in die Kommentare. Ich habe gesehen, einige freuen sich schon drauf und das war so ein bisschen nochmal die extra Ankündigung zur Tour de France.
Ja, absolut. Also wir werden mit der ersten Etappe, oder ihr werdet mit der ersten Etappe direkt beginnen mit dem Samstag.
Stimmt.
Ich bin dann noch vor Ort bei der Tour. Das heißt also, für Leute, halt euch bereit, direkt die erste Etappe am 29.06. Und dann lass uns noch ein bisschen offen. Wir haben ja gesagt, dann das Wochenende um 14.15 rum, also das zweite Tour-Wochenende und dann halt nochmal vor allem das Finale, die letzten 3 Etappen. Die dieses Jahr ja ganz anders sind als sonst bei der Tour de France, aber da will ich jetzt nicht zu weit vorgreifen. Ich habe noch mal ganz kurz zu ergänzen, ich habe mir neue Radschuhe geholt, so ein bisschen aus der Situation heraus, dass, so ein bisschen Random Talk, bevor wir jetzt in die Strecke reingehen, bisschen aus der Situation heraus, dass ich einfach, man muss sagen, ein massiver Sprinter anscheinend geworden bin, also dass Boa-Drehverschlüsse nicht mehr standhalten können, mein Vastus Lateralis Kontraktionen. Ja, also so einfach nur ein Boa-Drehverschluss gerissen, die Schnur. Ich habe das festgestellt bei meinem Schuh.
Boah, Alter, also krasse Maschine.
Ja, oder? Ich habe festgestellt, ich kann nicht mal eben da das Ding wechseln. Ich werde da mal raussuchen, ob ich da irgendwie eine Lösung finde. Aber dadurch, dass ich jetzt dann nach Italien muss und wollte, brauche ich natürlich aktuelle Schuhe, dachte mir so, ach guck mal, ich habe sowieso geliebäugelt mit diesen Schuhen und habe mir jetzt mal die Shimano S-Fire mal angeschaut. Was ich gerade sagen wollte, wenn du die auspackst, die sind anders weiß, oder? Also die Van der Poel-Schuhe, die sind schon so Dentagard-Biber-weiß.
Wie lange?
Schon, ja, ich traue mich nicht, die zu fahren. Ich traue mich wirklich nicht, die zu fahren. Das ist Katastrophe. Du hast die an und denkst, mein Gott, sind das schöne Schuhe. Ja. Und fühlt sich eigentlich auch alles ganz nice an, aber eine Pfütze, ich würde heulen.
Fall
ich
doch nur auf der Rolle.
Ja, ist echt so. Und dann schlägst du auf einmal, warum auch immer, mit einem Reifen ein und machst einen Reifenbitch da vorne dran. Nein!
Das wäre die Höchststrafe.
Das ist echt die Höchststrafe. Naja, das wollte ich nur kurz sagen.
Wir müssen also einsteigen in das Thema, Lukas. Ich habe gerade nur auf die Startliste geblickt und dachte mir so, ach du Scheiße, gibt es ja auch schon wieder 500 Stories, die du erzählen kannst. Und fangen wir einfach an. Also, Tour de France Vorbesprechung. Wir blicken primär, würde ich mal so ein bisschen sagen, auf die Startliste mit einem kleinen Blick auch auf die Strecke.
Ja, weil Strecke machen wir auch nochmal per Video für alle visuellen Nutznießer unserer Kanäle.
Was wir nämlich jetzt schon durch haben an der Stelle, wo wir aufnehmen, ist die Dauphiné. Die Tour de Suisse ist ja zumindest relativ weit vorangeschritten. Wir haben, glaube ich, 6 Etappen jetzt zum Aufnahmezeitpunkt durch und können halt mal so ein bisschen auf Tour de Suisse und Dauphiné blicken. Was haben wir da gesehen? Wer steht auch so am Start der Tour de France? Ich starte mal rein mit Lukas, ganz einfach. Wer holt den Gesamtsieg?
Das ist einfach. Ich muss sagen, das ist kein Safety-Tipp diesmal, aber ich sage Pogacar. Pogacar holt das Double.
Na gut.
Ich weiß auch warum.
Willst du es erraten, da verrätst du das irgendwann anders in den, ich weiß gar nicht, ob du jetzt deine eigenen Videos schon spoilerst.
Nein, also ich mache nicht zu detailliert. Ich habe ein Video darüber gemacht, was es bräuchte, um das Double zu gewinnen aus Giro und Tour und warum Tadej Pogacar vielleicht dieses Jahr so nah ist wie noch nie. Beziehungsweise die Chance nach 26 Jahren, nach 1998 von Pantani, doch wirklich jetzt so gut ist wie noch nie. Deswegen würde ich jetzt nicht alle Facts raushauen. Guckt euch das Video an, das kommt übernächste Woche schon mal raus. Aber ich würde sagen, Pogacar holt das Double, das ist meine Meinung dazu.
Na gut, und dann frage ich dich direkt nochmal was. Gewinnt Cavendish eine Etappe?
Ja, ich bin Romantiker.
Okay. Ich glaube, das wird schwer. Ich bin ein großer Cavendish-Fan, aber ich selbst halte das für relativ unwahrscheinlich. Auch wenn er irgendwie so eine Katze mit 7 Leben ist. und jetzt letztens natürlich auch noch eine Etappe in der Ungarn-Rundfahrt abgeschossen hat, die ich ihm auch nicht zugetraut habe. Aber für mich müsste da schon relativ viel passieren, dass er die Etappe gewinnt, wenn Jasper Philipsen am Start steht und da auch noch ein, zwei andere gute Sprinter. Wir haben grundsätzlich erstmal 4 Favoriten, würde ich sagen, wenn alle 4 da sind. Also wir haben, würde ich sagen, Tadej Pogacar, relativ klar, dass er zu den Favoriten zu zählen ist. Jonas Vingegaard ist ein Fragezeichen dran, weil er, ja, aber wir immer noch nicht das finale Go gehört haben vom Team Jumbo-Visma. Ich habe gelesen, es ist 50-50. Sie wissen nicht, ob sie ihn zur Tour schicken oder nicht. Dann der Dritte im Bunde, Primoz Roglic, möchte endlich mal die Tour gewinnen. Hat Giro schon gewonnen, hat Vuelta, ich glaube, 4-mal gewonnen. Und dann Remco Evenepoel, all in für die Tour de France nach seinem Vuelta-Sieg 2022 war es, ne?
Genau.
Richtig, ja. Genau. Ja. Wie siehst du die 4 Top-Favoriten und wie siehst du auch die Dynamik des Rennens? Und wie, jetzt noch eine dritte Frage hinterher, wie kann sich diese Gesamtdynamik auch auswirken auf das GC für andere Leute da? Also Leute, die sozusagen in der zweiten Reihe stehen.
Ja, das ist super, super spannend. Also wenn wir GC uns anschauen, ich habe mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich auch nochmal ein Video zu Primoz Roglic gemacht habe. Auch das kommt in den nächsten Tagen. Es ist super interessant irgendwie dieses Jahr, glaube ich, was GC anbetrifft. Denn auf der einen Seite haben wir den zweifachen Sieger letzten Jahre mit Jonas Vingegaard, der jetzt irgendwie sehr überlegen die letzten 2 Jahre gewonnen hatte in Einzelphasen. Also bis zu einem gewissen Punkt dann irgendwann halt klar die Entscheidung machen konnte. Und der ist irgendwie 50-50, ob er überhaupt startet. Die sagen, wenn er startet, dann ist er 100% in Form. Klar, aber wie gut ist denn dann Jonas auf 3 Wochen? Das muss man einfach wirklich in den Raum stellen. Also er wird 100% Jonas am Start stehen, das glaube ich auch. Aber wie wird er in 3 Wochen performen? Das heißt, er ist dieses Jahr ein kleiner Wackelkandidat. Gleichzeitig haben wir einen Primoz Roglic, der bei der Dauphiné gezeigt hatte, dass er imstande ist, Performances zu bringen, wie er in den letzten 2 Jahren nicht mehr gebracht hatte. Also einmal einen Anstieg von ihm gehabt, wo ich auch nochmal die Werte auseinander analysiert hatte. Und das gleicht so ein bisschen, wenn wir es extrapolieren auf längere Distanzen und kürzere Distanzen, gleicht es auch den besten Werten, die wir dieses Jahr gesehen hatten, schon von Jonas Vingegaard bei Tirreno Adriatico.
So?
Und das ist absolut richtig so, ja. Roglic hat die 6. Etappe der Dauphiné ist am Col de Aleva oder Col de Aleva, genau, ist Roglic gefahren. 6,45 Watt pro Kilo auf 31 Minuten. Wir haben vor ein paar Wochen über die Performances gesprochen der besten Fahrer. Und wenn man sich das anschaut, ist das die Riege oder diese Grenze zu Bestjahres-Performances. Also Roglic ist in Shape. Also wenn er, Klammer auf, die nächste Etappe hat er ein bisschen Zeit verloren, erstmal das isoliert betrachtet, 31 Minuten mit 6,45 Watt pro Kilo, das ist mehr, als Tadej Pogacar getreten hatte beim Giro, als er Zeit auf seinen Konkurrenten rausgefahren hat. Dann hat er auch Pogacar hat dieses Jahr die Katalonien-Rundfahrt gewonnen, einerseits am Walter. Walter 2000 fährt 6,23 Watt pro Kilo auf 31 Minuten, also 0,2 Watt pro Kilo weniger als Roglic, wo auch da schon keiner mehr ihm hinterherfahren konnte. Er ist nicht All-Out gefahren, das muss man dazu sagen. Ja. Da ist er jetzt ein bisschen schonender gefahren, aber dennoch, wenn man das extrapoliert in die kürzeren Time-Trials, kommt das auf die Linie von Jonas Vingegaard mit seiner Tirreno-Adriatico-Aktion oder halt auch Monte Grappa von Pogacar. Klammer auf, bis gestern, Klammer zu, aber kommen wir noch zu. Also Roglic ist echt in Shape. Wer nicht in Shape ist, wer nicht so ganz gerade performt, ist Remco. Remco scheint so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück. Vielleicht der Sturz aus der Baskenland-Rundfahrt noch nicht ganz verdaut. Den würde ich wirklich von den vieren gerade am schlechtesten sehen. Wenn ich jetzt so ein, ich sag mal, Jonas Vingegaard einfach nur mit einem Fragezeichen versehe. Und da habe ich mir die Startliste weit angeschaut, dann ist so ein bisschen bei Ineos, finde ich, die Rolle unklar.
Okay, ich muss dich mal kurz stoppen in dem Monolog.
Okay.
Also, das ist erstmal mit Roglic, finde ich, eine interessante Information, weil ich habe die Dauphiné geschaut und habe gedacht so, okay, krass. Also der fährt da jetzt der hoch mit Leuten, die heißen Euer Lascano und Derek G.
Ja, stimmt.
Die Frage ist halt immer, und klar, die sind krasse Maschinen. Derek G. ist letztes Jahr beim Giro 500 Mal Zweiter geworden und auch immer auf relativ schweren Bergetappen. Der Junge kommt schon gut berghoch. Dieses Jahr nicht viel gezeigt bisher, was, glaube ich, auch beabsichtigt war. Da steckt ein Plan hinter, Aufbau Richtung Tour de France. Und die haben halt gemerkt, wenn sie den richtig für eine Phase in Shape bekommen, dann kann der extrem schnell berghoch fahren und ist auch ganz gut im Zeitfahren. So, und dann Euer Lascano, wissen wir ja auch alle, ist ein krankes Tretschwein. Und wenn du den auch 1-2 Kilo leichter bekommst, wie sie es jetzt anscheinend hinbekommen haben, dann stimmen die Watt pro Kilo halt auch.
So ein bisschen wie ein Dylan van Baarle in seinen besten Zeiten.
Genau, ja, das ist genau so ein guter Vergleich. Ein Dylan van Baarle, der fährt halt während der Tour, wenn er in richtig bei Sky Ineos damals, wenn er seinen Wettkampf, sein Optimalgewicht hat, dann fährt er mit den besten 15 Leuten dabei hoch, beziehungsweise fährt von vorne, da sind halt auf einmal nur noch 14 Leute hinter dem. Und alle denken sich, scheiße, Alter, das ist doch ein Roubaix-Fahrer. Warum tut der mir am Berg so krass weh? Ja. Und deshalb ist es mir insgesamt sehr schwer gefallen, die Dauphiné einzuschätzen, weil ich habe rein auf die Zeiten, auf die Ergebnisse geblickt und nicht auf die Watt-pro-Kilo-Zahlen, die du dir jetzt angeschaut hast. Und da war halt so ein bisschen so, Roglic, jetzt fährt er mit dem Berg hoch, er stellt die auch ab, er gewinnt auch 2 Etappen. Aber auf der letzten Etappe kassiert er auch Zeit auf die. Und ich glaube, am Ende, derjenige, der es am besten weiß, wie er in Shape ist, ist Roglic selber. Der kennt seine Zahlen aus dem letzten Jahr, der kennt halt exakt die Wattzahlen, die er gefahren ist und kann dann sagen so, jo, entweder bin ich so on point oder nicht. Ich denke mal schon, dass er zuversichtlich ist. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt ein Vingegaard dahin, das ist ja gerade schon in den Raum gestellt, und wie müde ist ein Pogacar? Und das könnte einfach sehr spannend werden.
Absolut, ich sag nochmal was zu Roglic. Roglic, wenn wir mal Statistiken der letzten Jahre uns anschauen, ne? letzten 4-5 Jahre, wenn Roglic als Solo-Kapitän an den Start ging, ne? Und ich meine jetzt nicht Wismars Aktion bei Vuelta, wo Sepp Kuster gewonnen hatte, sondern wirklich als Solo-Kapitän an den Start geht, nicht stürzt oder ne, die Rundfahrt beenden muss, hat er jedes Mal bei einer Grand Tour, wo er gestartet ist, das Podium erreicht. Also ein Giro, dreimal die Vuelta, die Tour de France als Ausfälle, ja. Dann Giro gewonnen gegen Geraint Thomas. Ja, wie gesagt, er hat einmal eine Grand Tour gewonnen. Einmal ist er damals Zweiter geworden gegen Pogacar. Wir erinnern uns, das große Zeitfahren. Am letzten Tag, ich sag mal, nicht extrem weniger performt, vielleicht ein bisschen, aber halt Pogacar einfach enormes Zeitfahren rausgehauen. Das heißt, Roglic ist eigentlich ein Top-3-Kandidat im GC. Das ist etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Auch wenn jetzt die letzten Jahre, also Giro letztes Jahr, klar, hat er gewonnen, aber jetzt bei der Tour immer so ein bisschen, in den letzten zwei, drei Jahren immer so ein bisschen schwierig aussah. Letztes Jahr ist er nicht gefahren, davor die zwei Jahre war er halt im Einsatz, oder ja, da war er im Einsatz für Wismar. Das heißt, der Primoz ist eigentlich in der Lage, sowas zu können. Jetzt ist mal die Frage, kann er bei der
Vita Valverde These, dass er in der Lage ist, sowas zu können, ja, wenn du einen fünfmaligen Grand Tour-Sieger hast.
Ja, ja, klar. Also der kann eine Grand Tour schaffen, aber hat bei der Tour nie so wirklich gezeigt, dass er schaffen kann. Jetzt nehmen wir mal das gegen Pogacar weg, in den letzten Jahren zumindest. Deswegen glaube ich, an sich ist es in der Lage, wenn, jetzt kommen die ganzen Wenns, also Primoz Roglic, wenn Pogacar doch Probleme bekommt mit seiner Doppelbelastung aus Giro und Tour, wenn Vingegaard vielleicht doch nicht so richtig performt, weil er noch nicht ganz wirklich fit ist, so, dann könnte es halt gut aussehen, doch?
Ja, doch. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen, da argumentierst du relativ viel. Da musst du gar nicht so viel argumentieren, weil der ist schon ein Fahrer, der in der Grand Tour extrem stabil unterwegs gewesen ist. Ich habe das letztens mal angeschaut. Wenn der Typ ankommt, also seit 2018 ist der, wenn er angekommen ist, nichts Schlechteres als Vierter bei einer Grand Tour geworden. Und das war 2018, wo er Vierter der Tour geworden ist. Ansonsten ist der immer aufs Podium gekommen, hat mehrere Etappen gewonnen. Also das ist jemand, den man im Auge haben muss. Ich glaube, der ist in der absoluten, so in der Spitze, ist der ein ganz kleines bisschen hinter einem Vingegaard und einem Pogacar. Er ist aber auch relativ konstant in den meisten Fällen. Also die Grand Tours, die er gewinnt, fährt er halt einfach immer genau so seinen Stiefel, der ist in seinem Modus und liefert halt ab. Was ich interessant finde, ist, leiten wir so ein bisschen auf das Thema Remco über. Es gab ja auch ein Zeitfahren in der Dauphiné und das gewinnt Remco. So, der gewinnt und gewinnt es auch relativ souverän. 17 Sekunden vor Tarling, wo auch jeder weiß, dass der extrem viel Watt treten kann, und gewinnt mit 39 Sekunden vor Roglic, der ist Dritter, und Zeitabstände in den Top 20 sind halt schon ziemlich groß für ein Zeitfahren, was irgendwie 42 Minuten dauert. Und ich habe mir so gedacht, so, okay, Roglic und Evenepoel im Vergleich im Zeitfahren, und habe Roglic immer so als den Zeitfahrdominator auch abgespeichert, der aus meiner Sicht aber auch gar nicht so wirklich ist, also es ist Olympiasieger im Zeitfahren, ne? Das nicht falsch verstehen. Aber so die letzten Jahre in den Zeitfahren, er hat das Giro-Zeitfahren am Ende gewonnen, wo es berghoch geht, im Bergzeitfahren ist er sehr, sehr gut. Aber so in diesen reinen Zeitfahren, die so um die 30, 40 Minuten sind und jetzt nicht unbedingt nur berghoch führen, ist es auch gar nicht so der Typ, der die Dinger gewinnt. Das heißt, ich habe erst gedacht so, nur Dritter, ist der vielleicht gar nicht so gut in Shape. Aber das ist bei Roglic halt auch gar nicht so, dass das Merkmal, auf das man achten muss. So, letztes Jahr Vuelta ist der auch in Anführungsstrichen nur Dritter geworden, hat auch eine halbe Minute auf Ghana verloren und dann nochmal 20 Sekunden auf Remco. Also der ist schon auf einem guten Weg da. Und Remco wiederum fährt ein gutes Zeitfahren, aber kommt berghoch, ist der für mich eigentlich viel zu unstabil, um wirklich ein Tourfavorit zu sein.
Ja, genau. Also Zeitfahren gehe ich mit. Sieht jetzt bei ihm in der Liste nicht ganz so ideal gerade aus. Genau, wenn kein Bergzeitfahren. Man muss sagen, dieses Jahr bei Baskenland-Rundfahrt hat er Zeitfahren auch gewonnen vor Remco. Aber auch...
Remco ist aber auch falsch gefahren. Remco ist auch in der letzten Kurve falsch gefahren.
Ist auch falsch gefahren.
Oder war es Roglic? Einer von beiden ist falsch gefahren. Der andere ist, glaube ich, irgendwie gestürzt oder vom Fahrrad gefallen. Ja.
das Übliche halt.
Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, aber da war auf jeden Fall relativ viel los beim Zeitfahren der Baskenland-Rundfahrt. Und eigentlich, muss ich sagen, hätten da eigentlich schon alle aussteigen sollen, weil es schon völlig gejinxt war. Dann hätte sich auch niemand was getan. Okay. Ich glaube übrigens, dass das Rennen in Zukunft aus dem Kalender von vielen Topfahrern verschwindet.
Ah, das kann sein. Es ist auch wirklich, es ist ja nicht nur Zufall, es ist ja auch eine schwierige Strecke. Also es geht halt immer viel hoch runter. Meistens regnet es noch, sehr steil, steile Abfahrten dazu.
Enge Straßen, schlechte Streckenbedingungen. Und ich habe jetzt auch nicht so die Ahnung, wie es da so mit den Moosen aussieht. Auf jeden Fall ist es ja eine sehr grüne Landschaft oftmals. Es regnet viel und ich glaube, deswegen hast du da auch so die Probleme, dass diese Straßen einfach auch nicht so super griffig sind. Und jedes Jahr passiert da halt irgendwie was. Und schwierig. Ich glaube, da werden jetzt einige nächstes Jahr sagen, Gibt es da nicht noch ein anderes Rennen parallel und dann das lieber fahren?
Ja, vielleicht hast du recht. Aber ganz kurz noch mit hier Rennen vor Tour de France. 2013, 2015 gewinnt Chris Froome die Dauphiné und gewinnt auch die Tour de France. 2018 gewinnt Geraint Thomas die Dauphiné und gewinnt auch die Tour de France. 2023 gewinnt Jonas Vingegaard die Dauphiné und auch die Tour de France. Und 2024 gewinnt Roglic die Dauphiné und auch die Tour de France, Fragezeichen. Ja, denk mal drüber nach.
Okay, okay, okay.
Ich habe in meiner Telegram-Gruppe auch mehr Informationen, warum das stimmt.
Ja. Hast du, oder wir wollten auch noch mit den Leuten in der zweiten Reihe sprechen. Die zweite Reihe klingt zu despektierlich. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die ein extrem stabiles Rennen fahren können. Mhm. Und da würde ich mal zwei Leute in den Raum stellen. Also erstmal ganz wichtig, Egan Bernal. Der fährt schon wieder relativ konstant, der Junge, und fährt auf einem hohen Niveau, sagt selbst, er fährt bessere Werte als vor seinem Sturz und sei jetzt auch in den letzten Tagen, ich muss jetzt mal nochmal heute die Etappe nachgucken, was da passiert ist, aber ist jetzt auch Dritter im GC bei der Tour de Suisse. Also ich glaube, wenn die sich da vorne so ein bisschen zu sehr belauern und so ein Szenario entsteht wie letztes Jahr mit Jai Hindley auf der ersten Bergetappe in den Pyrenäen, dann kann so ein Egan Bernal sehr, sehr weit da vorne reinsegeln in das GC, ohne dass das zu viele Leute auf dem Schirm haben. Ich glaube, auch da wieder von der, wenn es wirklich darauf ankommt, von der absoluten Leistungsfähigkeit, steht ein kleines bisschen hinter den drei Top-Favoriten oder hinter den zwei Top-Favoriten, aber der ist extrem konstant, was die Höhe angeht, hat damit gar keine Probleme, weil er halt auch aus der Höhe kommt und ist in der Regel, auch wenn er fit ist, ein sehr, sehr konstanter Fahrer. Also das ist einer sozusagen aus der zweiten Reihe. Schön, dass man das mit dem Toursieger von 2019 sagen darf, aber der sehr, sehr weit vorne reinfahren kann, glaube ich, und ein bisschen unterschätzt wird.
Ja, auf jeden Fall. Plus eigentlich ein relativ starkes Team, wo ja auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, die gehen mit Egan als Leaderrolle rein, aber theoretisch hätten sie noch einen Thomas Pitcock, einen Geraint Thomas angeschaut aus dem Giro ein bisschen, einen Carlos Rodriguez, der auch jetzt mit seinen
23 Jahren... Das wollte ich gerade sagen, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die das intern auch so sehen, so Egan Bernal ist Captain, genau. Ne? So Carlos Rodriguez fährt auch, den haben sie, glaube ich, für sehr, sehr viel Geld aus seinem, also der hatte ja schon Vorvertrag bei Movistar unterschrieben, das haben sie nochmal rumgedreht, ich glaube, das hat auch ein bisschen was gekostet und der ist letztes Jahr schon eine gute Tour gefahren und ja, das ist halt auch so einer vom Typ ultra konstant. Eine einzige Fast-Twitch-Muskelfaser hat er wahrscheinlich nur im Körper. Aber dafür alle Slow-Twitch-Muskelfasern, die es gibt. Und der ist halt auch so super konstanter Typ. Zeitfahren ist nicht so krass, aber immer noch gut genug, dass er halt in einem GC auch konkurrenzfähig ist. Also das Zeitfahren jetzt bei der Dauphiné war ganz gut. Und bei der Romandie davor tatsächlich auch. Also die haben den schon auch ganz gut auf das Fahrrad gesetzt und das ist einer, den sie, glaube ich, tendenziell auch als Kapitän lange Zeit vor jetzt Bernal gesehen haben.
Ja, yeah, und das will ich ja damit sagen so ein bisschen. Bei Ineos haben wir gerade irgendwie so eine alte, / neue Generation, also einmal Geraint Thomas, so der Typ, da weiß man, was er kann, das ist eine Bank. Jetzt aber auch aus dem Giro halt ermüdet. Wir haben Egan Bernal, der von sich selber sagt, seine besten Werte seit Jahren performt, also wirklich auch besser als vor seinem
Sturz. Ist der jetzt alte oder neue gerade für dich? Weil der ist erst 27.
Ich zähle ihn trotzdem gerade zu der alten Garde, weil gerade er weiß, also er hat die Erfahrung, wie man Tour de France gewinnt, aber trotzdem gerade ein bisschen, ja, noch ein Fragezeichen dahinter, wie er da performen wird. Und gleichzeitig halt, wie du schon sagst, Carlos Rodriguez, Thomas Pitcock, die junge Garde, wo man aber auch nicht so ganz sicher ist, ob sie drei Wochen da die Beständigkeit mitbringen. Und das ist das gerade, was ich meine. Eigentlich muss Ineos ja dieses Jahr so ein bisschen, kann nicht mit einem Solo-Leader reingehen, sondern mit so einem Gedanken, okay, wir haben irgendwie so ein paar, die hier vorne, also so dem Motto, schauen wir mal, was wird unterwegs und ob wir dann vielleicht ein bisschen anpassen können. Und das ist das Ding, das finde ich interessant, vielleicht können wir da gleich ein bisschen drauf diskutieren, weshalb die GC-Dynamik dieses Jahr sehr interessant sein könnte, weil, wie gesagt, immer noch das Fragezeichen bei Vingegaard, selbst wenn er startet, wie ist er? Dann Pogacar mit der Vorbelastung, also wer übernimmt das Rennen denn am Anfang? Wer sagt denn hier, wir gewinnen das Ding? Also es muss ja jemand danach einmal in die Aktion treten.
Ist eine richtig gute Frage, weil du hast ein paar Teams, die auch einfach so krank gut in der Breite aufgestellt sind. Bora, UAE, sind beides. UAE ist halt einfach, also wenn die einen guten Tag haben, da fahren die im Hochgebirge über zwei Pässe Und dann drehen sich da in der 15-Mann-Gruppe ein paar Leute um, und dann sind dann da 6 UAE-Fahrer.
UAE ist dieses Jahr bei der Tour, das ist, also keine Ahnung, das ist frech, das ist das All-Star-Team.
Auch also wenn du es heute gesehen hast, ne, übrigens Yates und Almeida, heute wieder 1-2, Yates im gelben Trikot, die gewinnen halt da ihr Vorbereitungsrennen ohne ihren Captain.
Genau das, bevor ich jetzt hier zu stark drauf reinspringe, aber die hatten heute den besten 20-Minuten-Test im Radrennen, den du haben kannst, weil wir verkürzte Bedingungen und dann halt ein perfekter Anstieg dafür. Wir haben heute, jetzt mal vorweggenommen, ich muss ein bisschen mehr da rein recherchieren, bevor ich jetzt einfach nur rumblöcke, aber die höchsten, einer der höchsten Etalon-Watt pro Kilo-Werte, Lantern Rouge hat es auch nochmal geschrieben, fast seither in den letzten Jahren, seit den Climbing-Performances, mit einem großen Ausrufezeichen, perfekte 20-Minuten-Test. Wir reden gerade mittlerweile von, ja, anscheinend den ominösen 7 Watt wieder auf 20 Minuten. Es waren auf jeden Fall extrem gute Werte und wir haben einfach, da sind einfach dann die Helfergarde von Tadej Pogacar. Also das wird
null Fatigue, wahnsinnig. Muss man aber auch sagen, ne? Weiß null nicht, ob du es gerade schon genannt hast, aber so, wir rollen mal bergab und dann fahren wir all out berghoch. Aber auch geil, das mal zu sehen, weil das kriegst du ja sonst relativ selten zu sehen. Sonst machen sie das vielleicht beim Training, da musst du schon ein bisschen genauer hingucken, um zu sehen, wann sind sie so einen Test mal gefahren. Aber jetzt war es halt mal notwendig am Berg und da müssen sie mal die Karten auf den Tisch legen.
Genau, also es war der reine 20-Minuten-Test und jetzt, das ist das, was ich meinte, so, wer gewinnt, ich wollte vorhin nochmal sagen, ja, ich sag Tadej Pogacar, es sei denn, der kriegt Probleme und Yates soll es gewinnen oder sowas.
Ja, genau.
Warten wir mal ab.
I'm dead, I'm gone. Who wants to win the Tour?
genau das ist es halt. Okay, wir switchen. Planänderung,
rufen,
Plan B.
Dann rufen Almeida, Ayuso, Yates. Gut, Sivakov wird es nicht rufen, aber dann rufen die drei, ja, okay, alles klar, kein Problem, für mich gut.
Ja, es ist genau das Ding. Also da bin ich so gespannt, ob die diesem, ja, irgendwo auch Druck und dieser Erwartungshaltung auch dann gerecht werden können. Weil eigentlich muss man sagen, UAE muss es in die Hand nehmen, von Anfang an irgendwo, weil die Fahrer, also die sind so stark, die Fahrer alle. Die können es auch.
Ja, und im Hochgebirge würde ich sagen, also ein Team, was...
Nils Polet.
Ich meine, ich gehe jetzt mal zu Bora Hansgrohe oder weiter in Red Bull Bora Hansgrohe. Im Hochgebirge würde ich sagen, haben die auch eine sehr, sehr gute Mannschaft dabei. Die sind sehr breit aufgestellt. Die werden, glaube ich, eher passiv fahren. Ich glaube, das Allerwichtigste für die ist, dass sie sich als Team finden. Ich finde den Rennen der ganzen Saison jetzt, haben sie versucht, den Tourkader auch kompakt miteinander Rennen fahren zu lassen. Damit die sich finden. Ich finde, es hat aber auch noch nicht so hundertprozentig geklappt. So, vor allem so in den Weg, in den letzten Anstieg rein oder auch im Finale von flachen Etappen, siehst du Roglic manchmal auch alleine. Ich glaube, Sobrero und Bob Jungels sind so die Jungs, die auf ihn aufpassen, in den letzten Rennen schon. Die waren, glaube ich, immer dabei. Jetzt haben sie noch einen Haller und Van Poppel und einen Dance dazu geholt, was ich sehr, sehr gut finde, weil die Jungs sind halt einfach, das sind krasse, krasse Motoren, die können auch alle Rad fahren. Und kommen auch über so ein paar Hügel. Und deren Hauptaufgabe wird es halt sein, dass der Kollege Roglic auf seinem Fahrrad bleibt, und zwar bis Paris. So, das ist glaube ich, so das, wo die sich am meisten vorsorgen und gar nicht mal so richtig krass von einem Einbruch, sondern dass sie den heile dahin kriegen.
Und wenn er stürzt, dass sie ihn schnell wieder ins Feld zurückbekommen. Also diese Option muss er einfach noch immer im Raum stellen.
Ohne dass er einen moralischen bekommt. Und,
deswegen brauchst du ja die Drücker in dem Team.
Genau. So, das heißt, wir sind jetzt schon so ein bisschen durch die Teams durchgecruised. Lukas, wie schaut es aus mit Strecke? Haben wir noch mehr bei Teams? Würdest du jetzt sagen, wir reiten hier ein bisschen weiter darauf rum? Weil es waren für mich so die Hauptteams. Wir müssen der Vollständigkeit halber vielleicht noch ein paar nennen. Ich würde sagen, Felix Gall, Arge Desert.
Ja.
Sah jetzt ganz gut aus bei der Tour Swiss. Bei der Tour de Swift. Bei der Tour de Swift sah er gut aus, nachdem er lange nicht so eine gute Saison hatte. Freut mich natürlich. Und Richard Carapaz ist ein Fragezeichen in der Netflix-Doku. Ja. Ziemliche Ansage von Jonathan Waters. Wir haben den einzigen Fahrer, der die Jungs da challengen kann. Bleibt jetzt ein bisschen unbewiesen, weil er letztes Jahr auf der ersten Etappe gestürzt ist und dieses Jahr ein bisschen struggled, sage ich mal, bei der Tour de Swift ausgestiegen ist. Davor eine ganz gute Romandie hatte, aber auch nicht überragend, also nicht so überragend, dass ich sage, dass er da vorne die Jungs ärgern kann. Aber manchmal ist der Schritt von der Tour de Suisse zu einer Tour, den einige Fahrer machen, auch recht groß. Vielleicht wird da auch noch der letzte Puzzlestein an seinen Platz gelegt und dann haben wir da jemanden, der auch vorne mit eingreifen kann.
Haben Hast wir noch du vielleicht sonst noch Top 5? Ja, haben vielleicht noch eine Top-5-Bank, Enric Maas.
Wollte ich gerade sagen, also, aber auch, nee, es ist so eine Top 6 bis 5.
Ja, yeah. Genau, für die ganz schmale Range. Top 6 bis
der,
5.
Richtig schmale Range. Der fährt eigentlich, also der fährt entweder auf 2 bei der Vuelta oder er fährt auf 5 oder 6 bei einer Grand Tour. Aber so das Gefühl, so drumherum gibt es gar nicht so viel.
Ja, das ist richtig. Ja, dann die Franzosen, Gaudu Madouas, aber auch da, das sind die, sag mal, unter den Top-7-Fahrern dann, ja, unter den Top-7-Fahrern als erstes am Anstieg krachen gehen, weißt du, das ist so die erste Gruppe dann dahinter, so das französische Duo.
Gaudu ist halt schwierig einzuschätzen. Ja. Der ist halt schon extrem guter Fahrer, aber so, ich meine, 2022 ist er ja tatsächlich ein bisschen ums Podium mitgefahren. Zumindest hat es Netflix so dargestellt. Geraint Thomas hat da einen richtig witzigen Kommentar zu gesagt in seinem eigenen Podcast, so nach dem Motto so, ja, die haben da so einen riesen Buhai gemacht, aber ehrlich gesagt, Digga, ich hatte 1,5 Minuten auf den Kerl oder sowas. Ich krieg's jetzt nicht mehr so richtig zusammen, aber ja, in irgendeiner Folge hat er einen richtig witzigen Kommentar dazu gemacht, aber da hatte Gaudu halt ein sehr gutes Jahr. Jetzt dieses Jahr ist er für mich noch nicht so krass in Erscheinung getreten. Kann auch sein, dass ich da falsch liege. Aber ich habe mir Gaudu jetzt nicht besonders angeschaut in den letzten Wochen und Monaten und er ist mir auch nicht irgendwie präsent gewesen in den Rennen. Ich habe es gerade mal reingeschaut, ein 14. Platz bei der Romandie, ein 15. bei der Dauphiné. Das ist genau das Gefühl, was ich hatte, wenn ich an David Gaudu dieses Jahr denke. Und da gab es schon andere Jahre, wo der Kerl echt richtig geflogen ist.
Ja, klar, auf jeden Fall. Gehe ich mit. Also wirklich auch kein Aspirant, da ganz vorne reinzufahren. Die Frage wäre jetzt einfach, möchten wir noch so zwei, drei andere Teams benennen und Sprinter und lassen Strecke für nächste Woche offen oder gehen wir in die Strecke rein?
Gehen wir auf die Sprinter, ist vielleicht eine gute Idee. Machen wir eine kleine kompakte Tour de France Startlistenfolge heute und gehen so ein bisschen auf die Sprinter. Ich habe Cavendish schon abgefragt, habt ihr auch schon meine Meinung zu Cavendish gegeben. Jasper Philipsen wird er wieder der Dominator dieser Tour de France, was die Sprints angeht. Hat Mathieu van der Poel, glaube ich, wieder dabei. Also ganz solides Leadout.
Und, wer soll aber ganz kurz, wer soll denn dagegen halten, groß?
Brian Coquart, ne? Der hat ja jetzt eine Etappe gewonnen.
Stimmt. Ja, wenn er so einen Aul-Sprint fahren darf und Arnaud Delis irgendwie eingeklemmt wird oder nicht treten kann, was war das? Der hat ja 3 Dritte irgendwie ausgelassen. Dann ja.
Ja, so ein bisschen. Ist das, also, ich sehe doch eine Möglichkeit, wie Kev eine Etappe gewinnt. Wenn Philipsen ausscheidet, ist dahinter tatsächlich so ein kleines Vakuum.
Da ist dünn, da ist richtig dünn. Also Fabio Jakobsen liegt weit hinter dem, was er eigentlich imstande wäre zu leisten.
No hate, aber Fabio Jakobsen dieses Jahr ist halt auch echt nicht gut unterwegs. Er hat noch wirklich gar nicht seinen Tritt gefunden. Der Rest, ja, man
hat Groenewegen irgendwas gerissen? Also
so die Groenewegen hat jetzt tatsächlich auch mal 1-2 Rennen gewonnen, aber ist jetzt für mich auch nicht so überzeugend gewesen.
Ja,
also keiner von den Jungs ist so.
Die erste Etappe.
Ja, genau. Also keiner von denen ist gerade so überzeugend unterwegs, als ich sage, der kann in so einen Philipsen mal lang machen. Das Schlimme ist halt, Tim Merlier fehlt, weil er bei Sudal Quickstep fährt und die gesagt haben, wir gehen voll auf GC. Aber so wie Tim Merlier die Sprints gerade fährt, ist halt der Einzige, der Philipsen schlägt und schlagen kann. Der muss sich auch tierisch ärgern. Der sitzt halt da und denkt sich ja, toll. Wahrscheinlich denkt er sich auch nach der Dauphiné von Remco, vielleicht rufe ich den Patrick nochmal an, ob er sich das nochmal anders überlegen möchte.
Ja, das könnte sein. Also es ist, wie du schon sagst, es ist extrem, extrem. Also eigentlich liegt es in Philipsens Hand, ob Cavendish seine letzte Etappe holt.
Es lag
also
letztes Jahr schon in Philipsens Hand. Ja? Und letztes Jahr ist er seiner Pflicht schon nicht nachgekommen, das endlich geschehen zu lassen, damit wir dieses Kapitel abhaken können.
Und jetzt macht er.
Sonst fährt der Mann noch bis 61.
Apropos fahren bis 61. Irgendwie hat die Tage noch gesehen, der gefahren ist. Da dachte ich mal so, oh, das ist auch ein bisschen alt.
Ah, ich weiß nicht. Wer war das so ungefähr?
Ich such's gleich raus, bevor wir jetzt uns da verrennen. Also genau, also Sprinter, es geht eigentlich gerade nichts um Philipsen, vor allem mit Van der Poel als Anfahrer. Pff, was soll da passieren?
einen habe ich tatsächlich dann doch. Und es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie das fahren wird. Einen. Ja, das ist wahrscheinlich der gleiche, Mats Pedersen.
Nee, ich habe einen anderen. Mats Pedersen, sehr gut. Ja. Phil Bauhaus, doch.
Hm, ja. Wenn, letztes Jahr, also Phil, last year's Phil Bauhaus. Ja, dieses Jahr kann sein, dass es jetzt einfach auch wie bei anderen einfach gerade alles zusammenkommt und er jetzt sozusagen die letzten Puzzlesteine zusammenfügt und er alles auf die Tour geht, aber die restliche Saison, klar, eine Tirreno-Etappe und eine Tour of Slovenia-Etappe, aber die restliche Saison, ja, Phil hat einfach kein Lead-Out, habe ich das Gefühl.
Das stimmt.
Arme Teufel ist immer schnell oder oft schnell und kommt dann von hinten angesprintet. Ich weiß gar nicht, ob das so sein Stil ist, ob ihm das auch lieber ist, weil es gibt ja Sprinter, die fahren gerne so an Position 2 oder 3, fressen dann schon relativ viel Wind, haben wir ja auch schon mal gesagt, werden auch viel Geschwindigkeit gebracht und halten diese Geschwindigkeit in so einem Plateausprint. Da gibt es halt einige, die vor allem, würde ich sagen, auch so die Jungs, die vielleicht ein bisschen schwerer sind und wenn du die einmal auf Geschwindigkeit bringst und die schaffen, die Geschwindigkeit zu halten, sind die halt extrem gut. Und dann hast du Phil, der, glaube ich, eher im Windschatten die Beschleunigung hat und dann am Ende richtig krass aufkommt, aber in den meisten Fällen ist es so, da ist dann dicht, da ist dann irgendwie eingebaut oder ist ein bisschen zu spät und ich glaube, wenn der Typ vorne es nicht verkackt oder das Leadout es nicht verkackt, dann wird er halt immer Zweiter, weil der eine vorne kriegt es hin und Phil ist so best of the rest und kommt dann noch mit richtig Speed an. Und das ist halt vor allem mit der Kombi Thunderbolt-Philipsen, die extrem gut funktioniert und die extrem gut und souverän abliefert, es ist halt dann echt schwer für einen Phil.
Absolut, absolut. Geh ich voll mit. Wir hatten, glaube ich, mal auch die Sprinter-Performances damals von Kittel analysiert. Liebe Grüße an der Stelle, wo sie damals Skill-Shimano-Züge gegen Quickstep-Züge verglichen haben. Einmal dieses lange Aufbauen, wie du schon sagst, von vorne runterarbeiten oder halt dieses mit drei Mann von rechts in den letzten Moment nach vorne schießen. Und das ist das, was Philipsen und Van der Poel so optimiert haben. Wir haben es im letzten Jahr schon gesehen. So, dann kannst du halt maximal die Glück in Anführungsstrichen haben, dass Phil irgendwie am Hinterrad von Philipsen sitzt, was natürlich nicht wenig umkämpft ist und dann irgendwie vielleicht an der Stelle nochmal vorbeikommen kann, Philipsen vielleicht irgendwie zu lang oder zu früh schon im Wind ist, solche Sachen, aber ist irgendwie wieder viele Wenn und Abers, bis er den Etappe holt, da hast du recht, ja.
Hat sich aber auch dann vom Typ des Sprintfahrens ein bisschen geändert in letzter Zeit und genau diese Duos wie in Philipsen Van der Poel, das sind halt so die Sprintzug-Killer. Du fährst dann vorher so mit sechs Leuten und dann kommen die halt so brutal an dir vorbeigebügelt. Und ich glaube schon, dass der Philipsen auch ein bisschen über Kreuz guckt am Hinterrad und schon auch nie so denkt so, ich habe mega geile Beine. Aber das denkt sich halt in dem Moment keiner. Und Philipsen sieht halt vor sich das Timing und der weiß, wann der losfährt. Und alle anderen werden so überholt von diesem Duo. Und wenn du von dem Duo überholt wirst, denkst du dir so, ach du Scheiße. Alarm, Alarm, die haben 2 km/h mehr und dann musst du die Lücke schließen, beziehungsweise wenn du noch einen Anfahrer hast, hast du vielleicht Glück und der schließt die Lücke, droppt dich dann ab, du gehst ans Hinterrad, aber meistens ist es dann schon zu spät, also das ist halt schon ein echt brutales Duo und dann, deswegen habe ich Mats Pedersen gesagt, dann hast du manchmal so jemanden wie Pedersen, wenn du es richtig eklig machen kannst, dann könnte es auch für einen Philipsen zu hart werden, haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, der hat ja so eine leicht Berghoch-Ankunft gewonnen, wo du schon vorher wusstest, dass da relativ viele H-Plus-Ionen auf dem Zielstrich dann rumschwirren werden und das Milieu relativ sauer ist. Und das ist halt sowas, wenn die es hinkriegen bei Lidl Trek und die machen einen sehr soliden Job, was Leadouts angeht, auch mit Alex Kirsch, sind da sehr gut eingespielt. Glaube ich schon, dass da ein bisschen was geht. Und dass der vielleicht mal auf speziellen Etappen allerdings nur in einem Philipsen gefährlich werden kann.
Ja, weil ich wollte gerade auch so ein bisschen da reinschmeißen, Gegenzug, wer soll denn dieses Jahr dann den Sprintzug fahren, wenn gegen das Duo, das wäre ja nur Lidl Trek eigentlich, und ich weiß gar nicht, wer im Touraufgebot wirklich ist. Ich meine, wenn da halt so ein Jasper Stuyven vielleicht noch hilft, dann haben wir noch Alex Kirsch, hast du gesagt, aber dann, ich habe in der vorläufigen Liste gerade nur geschaut, die werden ja auch mit Ciccone an den Start gehen, Tao Gegenhardt anscheinend, also die werden ja nicht voll auf Sprint gehen, sondern irgendwie auch, keine Ahnung, Giulio Ciccone wird so lange vorne fahren, bis er nicht mehr im GC ist.
Also Giulio Ciccone wird sicherlich nicht helfen im Sprintzug, das ist so richtig.
Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Das meine ich ja. Also fehlt so ein bisschen an vielleicht, weiß ich nicht, aber Manpower, da den Leadout zu fahren. Und dann würde ich halt mal in den Raum stellen, welches Team macht denn den Leadout eigentlich im Sprint? Weil wenn vielleicht
ist eine gute Frage.
Team jetzt auf Duo geht,
Also, ja, die warten eigentlich, um dann an dem Sprintzug vorbeizubügeln. Und
genau, aber da ist ja keiner.
Ja, ich glaube, dass es schon so Teams gibt wie Uno X, die mit Christoph, der schon gerne irgendwie dieses Leadout bekommt. Und der ist auch tempofest genug, um dann da so an Position 2 zu fahren und dann zu denken, ja, ist mir egal, irgendwie merke ich sowieso nichts. Dem fehlt halt so ein bisschen, das ist ja komisch von Christoph, das zu sagen, halt fehlt so ein bisschen der Peak, glaube ich. Der ist auch so ein guter Plateausprinter, auch sehr gut unterwegs, also er hat recht viel dieses Jahr schon gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, es kann sein, dass die Verantwortung übernehmen. Wäre interessant, die haben in den letzten Rennen auch bei der Dauphiné häufig die Verantwortung übernommen, treten sehr selbstbewusst auf für ein Pro-Team.
Das ist cool.
Und es kann tatsächlich sein, dass wir die viel in den Leadouts sehen werden bei der Tour. Und die haben ja auch eine gute Truppe. Also ich muss jetzt mal reinschauen. Ja, Søren Verisgold fährt. Das ist halt die Maschine vor dem Herrn. Und ja, dann hast du noch so Leute wie einen Jonas Abrahamsen. Das sind halt alles richtige Maschinen. Und da schneidest du da so eine Unit mit einer riesigen VO2 Max hinter die nächste und da hinten hängt der Christoph dran. Ja, sehe ich schon als realistisch an.
Klar, so kann es auch klappen, weil ich hatte auch gerade so ein bisschen die Liste durchgeguckt, wenn ich jetzt die anderen Sprinter mir anschaue, da haben wir bei Israel halt, ja, so ein Ackermann, der wird auch irgendwo in, sag mal, 10, ein von Ziel ist er bei den Top 10, wühlt da durch und guckt, was passiert. Wir haben bei Jaiko, haben wir Kronewegen, da sehe ich irgendwie kein richtiges Team, dann hast du Michael Matthews, der fährt vielleicht gegen Kronewegen, keine Ahnung, so fährt seinen eigenen Sprint. Jakobsen hat irgendwie jetzt kein Team und warum sollte er für Jakobsen jetzt gefahren werden? Statistisch gesehen sieht es jetzt nicht so gut aus. Lotto Destiny von vorne, sehe ich
Arno Anneli, sorry, aber Arno Anneli haben wir jetzt hier komplett vergessen. Ja. Und sie sagen, ist natürlich auch ein extrem guter Sprinter. Hatte auch dann einen kleinen Aussetzer und ist jetzt wieder sehr, sehr gut unterwegs. Das ist jemand, den man nicht unterschätzen darf. Und das können wir nicht richtig einschätzen, weil jetzt da Probleme hatte auf der zweiten Etappe bei der Tour de Suisse. Aber ja, das ist so auch einer, wenn er gut drauf ist und da alles zusammenkommt, dann kann da ganz gut was funktionieren.
Klar, aber ich glaube auch sogar, da sehen wir den Leadout von Lotto Destiny nicht. Und wenn ich jetzt die weitere Liste eben durchgehe, dann haben wir noch Bini Gemay fährt auch alleine. So, oder Brian Kukar fährt irgendwie auch alleine. Also das sind so, das meine ich halt mit, da fehlt es irgendwie an Leadout-Team. Am Ende fährt Michael Mörkhoff dem Cavendish da vorne das Ding an.
Kann auch sein. Kann auch passieren. Ich habe noch eine, was mir beim Startlisten durchgucken aufgefallen ist. Victor Lafay steht auf der Startliste für Decathlon Arche d'Isère La Mondiale Team und ist dieses Jahr noch kein einziges Rennen gefahren. Die haben den letztes Jahr für viel, viel Geld von Cofidis geholt, nachdem er da die zweite oder dritte Etappe abgeschossen hat. Der ist kein einziges Rennen gefahren, steht jetzt hier so, ich weiß nicht, ob das da so ein Überbleibsel ist, aber steht da auf der Liste und frage mich, was da los ist. Bei ihm. Also ist schon immer bekannt gewesen, hat man immer wieder gehört, als jemand, der gerne lebt, wenn man das mal so sagen darf. Und wenn er nicht gerade lebt und richtig trainiert, dann hat er ein unfassbares Talent. Aber frag mich, ob er sich jetzt gedacht hat, geil, nicer Vertrag, läuft doch noch ein paar Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange er läuft. Aber vielleicht hat er sich ein bisschen zu gut gehen lassen. Oder das weiß ich jetzt nicht und wäre natürlich jetzt auch, möchte jetzt hier auch nichts Falsches sagen, aber oder hat halt eine Verletzung gehabt.
Kommt vielleicht wieder. Ich kann direkt Input leisten, weil ich habe gerade parallel Recherche betrieben. Er hat wohl Stand selber gesagt, ich habe
Probleme. Erlebt.
Erlebt, genau. Ich habe Probleme mit der Patellasehne, erklärte Lafay. Mhm. Die Schmerzen hindern mich daran, mich so vorzubereiten, wie ich es gerne möchte. Schon den ganzen Winter über habe ich mit Problemen zu kämpfen. Wollte Dauphiné fahren, ging anscheinend nicht. Tour bleibt das Ziel. Er träumt immer noch vom gelben Trikot bei der Tour. Ja gut, aber...
ja gut, nicht die beste Vorbereitung.
Ja, absolut. Kein einziges Rennen. Ich habe Probleme mit der Patellasehne. Wird ich ja haben. Steht ja nicht auf seiner Seite, seine Vorbereitung, natürlich.
Ja. Wir haben in dem Team einen Sam Bennett, mit dem haben wir noch nicht gesprochen, der schwierig in die Saison gestartet ist. Wenn wir jetzt mal einfach wieder auf die Sprinter gucken, dann bei den vier Tagen von Dünkirchen vier Etappen gewonnen hat und das GC war eine starke Leistung, muss ich sagen. Mhm. Auf einen anderen Rennen hat er mich jetzt nicht so sehr überzeugt, ist bei der Dauphiné auf der einen Sprintetappe wird er Zweiter hinter Mats Pedersen, aber der war aus meiner Sicht auch schon mal gefühlt so ein bisschen schneller, weißt du? Ich hätte jetzt gesagt, so ein Pedersen hätte der vor 2-3 Jahren noch im Sprint geschlagen, zumal das jetzt keine Etappe war, die am Ende berghoch geht, was Pedersen mehr gelegen hätte. gab zwei Hügel drin, muss man sagen, klar. Aber das Finale, da auch wieder, war gut angefahren von Lidl Trek. Es war so ein leichtes Backup-Finish, ziemlich kriminell, fand ich. Aber ja, so ein, das ist für mich so absolut nicht greifbar, Sam Bennett. Der Dünnkirchen passt irgendwie so gar nicht rein in die Saison, die restliche.
Ja.
Und hat mich jetzt einfach wieder so zum Nachdenken gebracht. Wollte ich jetzt nur nennen, weil wir den auch als Sprinter, muss man schon nennen, ist ja auch ein guter Fahrer.
Ich habe den deswegen nicht wahrgenommen, weil für mich passt das nicht, das ist im Arche Dessert-Trikot.
Ja, genau, das ist immer noch für mich so. Ich habe Arche Dessert geguckt, Lafay, Gall, okay, ja, alles klar. Ja. Habe ich auch keinen Sprinter vermutet. Was wir jetzt hier wir orientieren uns ein bisschen an der Pro Cycling Stats Liste, die wir jetzt aktuell haben. Da fehlen sicherlich noch der ein oder andere Fahrer und vielleicht ändert das auch nochmal so die Konstellation, aber ich glaube, so grundsätzlich können wir die Kapitäne sind schon dabei oder sind schon gelistet in den meisten Fällen. Deswegen macht es das ein bisschen leichter, aber es kann schon sein, dass da noch ein Sprinter dazukommt oder vielleicht auch noch ein Leadout-Fahrer oder Helfer, wo die Konstellation sich auch nochmal ändert und die Sache am Ende eine andere ist.
Auf jeden Fall. Also wir sind gerade in der vorläufigen Meldeliste, die wir uns anschauen. Das kann sich alles noch ändern. Aber so die großen Namen sind da schon irgendwo klar. Lass uns mal ganz kurz, das finde ich nochmal spannend. Ich möchte auch gleich deine Meinung dazu hören. Vielleicht gucken, ich weiß mal so dieses Abfalltrikot, der sich dann auch eben wegsnackt, Bergtrikot, was dann, wenn es geil ist, hart umkämpft werden kann. Wenn wir jetzt mal
meine Meinung zum Bergtrikot haben?
Ja, sofort. Also, du sagst halt, das ist das Trikot wahrscheinlich, was da hinten... was runterfällt.
Ja, das verliert irgendwie immer mehr an Wert. Oder ich weiß auch nicht, ob das bisher jemals schon mal so an Wert hatte. Weil wir hatten irgendwie immer so Seriensieger, wo jeder wusste, ja, irgendwie fährt der nie auf GC, weil der nicht Zeit fahren kann. So ein Michael Rasmussen oftmals. Oder ein Richard Verranc hat, glaube ich, 6-7 Mal das Bergtrikot gewonnen. Der konnte auch mal auf GC fahren. Aber schwierig, das mit dem Bergtrikot.
Ja, ich würde es auch gar nicht zu überanalysieren an der Stelle, weil unter der Voraussetzung, ich will nur deine Meinung hören, unter Voraussetzung, dass ein GC-Fahrer es nicht holt, wer könnte es gewinnen? Also ich hab eine Idee.
Das ist für mich das große Problem. Es ist so random oft. Da entscheidet sich halt jemand, der sich denkt, oh, ich wollte GC fahren, hat jetzt nicht gepasst, vielleicht fahre ich ein bisschen auf Bergtrikot. Und dann am Ende ist die große Enttäuschung da, weil es der GC-Sieger auch noch so mitholt, so nebenher. Der kann gar nicht anders. Der denkt sich so, der arme Teufel will nämlich auch noch das Bergtrikot wegnehmen, aber ich kann jetzt noch nicht langsamer fahren und Vierter werden auf der Etappe, weil dann verliere ich GC.
Ja, das ist richtig.
Also von daher, so, ich kann es dir gar nicht nennen, aber wer wäre denn dein Kandidat?
Also drei Kandidaten, die so typischerweise dazu zählen, sind einmal, finde ich, Nelson Paulus, Giulio Ciccone und jetzt, wer es holen wird, ich sag Derek G geht irgendwann drauf.
Kann sein, ja. Kann gut sein.
Ja, so, weil den würdest du nicht jetzt in drei Wochen GC packen, weil wer jetzt irgendwie, das kann er immer noch irgendwann machen. Aber
weißt du nicht, ich glaube, die da schon fahren. Aber gut, Chris Froome steht natürlich wahrscheinlich am Start. Also da werden sie natürlich für Chris Froome fahren.
Absolut.
Ich habe noch was anderes zum Abschluss hier, wo ich sage, gib mir mal einen Tipp ab für jemanden, der so eine... Wir hatten Mark Hirschi bei der Tour 2020. Gleiche Tour. Søren Krogh Andersen, der auch zwei Etappen abschließt. Ja. Wer ist so der eine bei der Tour?
Etappenjäger. Oh,
schwierige Frage.
Hast du schon einen Namen?
Nö, das ist mir gerade spontan eingefallen, die Frage. Da dachte ich, schieße dir rüber, bevor du mir die Frage stellst.
Ich sag, er trägt ein EF-Jersey.
Ja, das passt schon mal
gut. Ja, ich überlege gerade, ob Marijn van den Berg, aber es wird, da weiß ich nicht, ob der so den Markierschi machen kann. Oder halt Ben Healy.
Ben Healy oder Alberto Bettiol, so Leute. Das ist EF ist das richtige Team für so den Dude. Oder halt so Fred Wright bei Bahrain.
Oh ja, sehr gut.
Einfach
sehr
gut. Kranke Maschine, ist auch ein bisschen schnell, kommt ganz gut berghoch. Das wäre so mein...
Der nächste Moritz.
Ja, genau. Ja, ich würde sagen, haben wir es ganz gut hingekriegt, tatsächlich das so ein bisschen rund zu machen und nur auf die Startliste zu blicken. Machen wir nächste Woche noch so ein bisschen was, was das Profil angeht. Vielleicht nicht ganz so umfangreich, aber dann habt ihr hier schon mal heute die Startliste bekommen von uns.
Ja.
Und
lass uns...
Ja.
Lass uns genauso machen. Nächstes Mal machen wir so ein bisschen. Ja, nächste Woche machen wir so ein bisschen Strecke. Wer holt das erste gelbe Trikot und so weiter? Das gucken wir uns nochmal auf jeden Fall an. Ich glaube, das wäre interessant. Dann kommen wir gleichzeitig in diese Diskussion, wie fährt man eigentlich diese diesjährige Tour, weil sie vom Profil und vom, sag mal, Standing, wann es wichtig wird, sehr besonders ist. Sie endet nicht in
Ja.
Paris, Spoiler,
Ja.
und endet dann mit einem Dreierfinale um Nizza herum. Deswegen wird es auch noch sehr, sehr spannend. Eins, was ich jetzt nochmal eben kurz dazu ergänzen möchte. Jumbo, sag ich schon, ach, das kriegst du nicht raus, ne? Visma-Lease-Bike.
Ja.
Klar, Jonas Vingegaard, 50-50. Dann ist jetzt aktuell ausgefallen Dylan van Baarle und Kruijswijk, beide beim Sturz bei Dauphiné. Wout van Aert ja auch gestürzt, kommt jetzt langsam zurück. Also ein sehr vom Sturz geprägtes Team. Dennoch sind sie wohl alle gerade in Tignes, die relevanten Fahrer, und fahren dort ihr Training. Ich habe so ein bisschen mal rumgestalkt, und verbreiten sich vor. Ich bin gespannt, wie das, selbst wenn Jonas am Start steht, weil wir gerade noch über die Fahrer sprechen, bin ich wirklich gespannt, wie das Team um Vingegaard funktionieren kann, weil es wirklich, es sind sehr viele Fragezeichen einfach bei diesem Team. Ob sie so funktionieren, wie sie eigentlich könnten, von der, sagen wir mal, 100% Besetzung, wenn alle fit wären. Da brauchen wir nicht diskutieren, dass es ein Top-Team ist, aber so bin ich echt gespannt, ob die Wespen da wirklich das so in die Hand nehmen können wie sonst die Jahre. Das ist wirklich interessant.
Ich glaube, die werden von einem kleines bisschen von einem Druck befreit sein, weil sie sozusagen eine gute, nicht eine gute Ausrede haben, aber die Konstellation macht sie ein bisschen zu Underdogs, obwohl sie drei Grand Tours letztes Jahr gewonnen haben. Und ich glaube, damit kann man relativ befreit auffahren und eventuell hilft es auch bei der Herangehensweise.
Ja, absolut. Vor allem, obwohl immer noch Teamchef von UAE, Maxime, sagt, ist immer noch unser ärgster Konkurrent ist immer noch Vingegaard, sagt er trotzdem. Also das finde ich irgendwie auch
Ja.
relevant und wichtig. Der erkennt sie auch als die wichtigsten Gegner an. Also ich bin gespannt. Das wird interessant. Wird cool.
Gut, dann würde ich sagen, wir haben eine runde Folge hingekriegt. Ich
Sie.
werde nämlich langsam auch hungrig. Ich habe mir vor der Aufnahme noch ein Gel reinziehen müssen, damit ich hier durchkomme und komme langsam in den Unterzucker. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt hier stoppen, weil sonst kommt hier nichts Sinnvolles mehr raus aus mir. Und würde sagen, Lukas, du bereitest mal weiter deine Reise nach Italien vor.
Nice.
Und ich suche mir hier mal was zu essen. Ich sag wieder wie jede Woche vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Folge. Hat Spaß gemacht. Lass nächste Woche an der Stelle weitermachen. Ich freue mich. Dann schon in Italien und danach auf jeden Fall mit exklusivem Tour de France Content vor Ort. Also wird cool. Ach so, eine Sache noch. Sollen wir ganz kurz noch Ankündigung machen für Video diese Woche? Komm, machen wir noch eben.
Wenn du mich jetzt gleich endlich dann zum Essen gehen lässt, Lukas, dann darfst du jetzt auch noch eine Videoankündigung machen, weil ich bin hier
Ja,
wirklich schon gerade am Abschmieren.
du kannst ja schon mal gehen. Und zwar Video diese Woche, Bicarbonat. Wir haben Effekt von Bicarbonat getestet. Und zwar haben sich Coach Basti und Coach Finn aus unserem Science-Team mutig erklärt, sich gegenseitig zu testen, die Spiro dran zu schmeißen. Und haben sich nicht davor gescheut, All-Out-Belastung zu gehen, Vollgas zu fahren, alles was geht, mit B-Carb und einmal ohne B-Carb. Schön auch die B-Carb-Testung am zweiten Tag, nachdem du am ersten Tag schon Rampentest gesetzt hast. Also in angeschossenen Zuständen. Und die Ergebnisse waren wirklich interessant. Das, was man so ein bisschen vielleicht schon vermuten konnte, aber vor allem mit den Ergebnissen fand ich es auch echt nicht wenig beeindruckend. Also das war schon geil. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr wissen wollt, wie man was B-Carb mit euch machen könnte und wie ihr es einsetzen könnt, dann checkt mal auf YouTube aus.
Gut. B-Cup esse ich jetzt nicht, aber ich glaube, jetzt gibt es was Vernünftiges zu essen.
Alles klar.
Dann bis nächste Woche, Lukas. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.